wenn man die Frage stellt, wer ist im Mittelpunkt des Alten Testaments, dann ist die Standardantwort Israel. Das Alte Testament ist die Geschichte Israels. Jesus ermutigte uns aber, zwischen den Zeilen zu lesen. Sie sind es, die von mir zeugen, sagt er vom Alten Testament. Und dazu von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen, den Emmausjüngern, in allen Schriften das, was ihn betraf. Obwohl das Alte Testament die Geschichte Israels erzählt, ist das eigentliche Thema der Tora Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt des Alten Testaments. Einen Hinweis darauf finden wir in unserer Schriftlesung. In unserer Schriftlesung finden wir ein alttestamentliches Symbol, das auf Jesus hinweist. Ich lade euch ein, möglichst mit mir Johannes Kapitel 2 aufzuschlagen. Aus dieser bekannten Geschichte, aus Johannes Kapitel 2, lesen wir die Verse 13 bis 21. Johannes 2, die Verse 13 bis 21. Ich lese heute aus der Elberfelder Bibel vor. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Ochsenschaf und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, ja, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust oder tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach, wovon? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Der Tempel war ein alttestamentlicher Typus, das auf Jesus, den neutestamentlichen Antitypus, hinwies. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Es geht um den Tempel heute. Lass mich anfangen mit einer Geschichte über den Tempel zu Jerusalem. Ich las diese Geschichte vor einigen Jahren in einer renommierten englischen Zeitung, in dem Daily Telegraph, geschrieben von einer Journalistin mit dem Namen Mary Wakefield. Sie gab dieser Geschichte den Titel »Ich sah den neuen Jerusalem« in einem Schuppen in Texas. Sie schrieb Folgendes. Ich traf Bob Hopkins und seine Frau Judy vor ein paar Jahren in Abilene in Texas. Sie deuteten stolz auf ein großes Burgmodell auf einem Tisch in ihrem Schuppen. Toll, sagte ich. Was ist das? Die Hopkins schauten mich ungläubig an. Ja, es ist ein Plan für den neuen Tempel in Jerusalem, sagte Bob. Ja, der Tempel muss wieder gebaut werden, bevor Christus auf die Erde zurückkommen kann, sagte Judy und legte einen schützenden Finger auf die winzige Plastikfigur von Jesus, die hoch oben auf der Tempelzinne stand. Laut Familie Hopkins, schrieb diese Journalistin, spricht die Bibel klar über das, was auf uns zukommt. Zuerst kommt die Entrückung. Hier sind wir im Zeitalter der Gemeinde. Zuerst kommt die Entrückung. Die Gläubigen werden in den Himmel entrückt und die Ungläubigen und Sünder bleiben auf dieser Erde zurück. Left behind heißt diese Theorie auf Englisch. Nach der Entrückung findet eine siebenjährige Trübsalzeit statt. Satan wird die Erde von seinem Hauptquartier im neuen Tempel zu Jerusalem regieren. Danach wird Jesus sichtbar erscheinen. Sichtbar für alle und in Herrlichkeit. Und dann wird es endlich Frieden auf der Erde geben. 1000 Jahre lang. In der Zeit werden Löwen und Lamm in Frieden zusammenweiden. Nun schrieb diese Journalistin, es ist nicht nur die Familie Hopkins, welche den Wiederaufbau des Tempels und die damit verbundene Entrückung als eine rasch nahende Tatsache ansieht. Die meisten der 50 Millionen evangelikalen Amerikaner glauben das auch. Und jetzt kommt's. Sie senden Geld nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen. Sie sind ja entrückungsbereit. Sie warten leidenschaftlich darauf, dass der Tempel wieder gebaut wird und die Endzeit beginnt. Ja, der springende Punkt dieser Journalistin war eben, das Geld fließt von dem Westen nach Israel aufgrund von biblischen Überzeugungen. Es sind nicht nur Amerikaner, die diese Theorie unterstützen und Geld nach Israel schicken. Zunehmend glauben freikirchliche Christen im deutschsprachigen Raum, unter anderem auch hier in der Schweiz, dran. Und das Interessante ist, dass sie sehr gute biblische Gründe dafür haben. Scheinbar zumindest. Die Anhänger von dieser Theorie greifen auf mehrere alttestamentliche Vorhersagen zurück, die man unter anderem in dieser Bibel findet, die Schofield-Bibel. Welche biblischen Vorhersagen gibt es, die diese Theorie unterstützen? Eine der wichtigsten ist eine Vorhersage in dem Propheten Hesekiel. Nehmen wir ein paar Minuten Zeit, um das herrliche Gesicht von dem neuen Tempel, das Gott Hesekiel gab, näher anzuschauen. Wir finden dieses Gesicht in Hesekiel 40 bis 46. Nun, ein Wort zu Hesekiel. Hesekiel ist in Jerusalem geboren, wie Daniel, und wie Daniel wurde er gefangen genommen, nach Babylon verschleppt, und dort in Babylon erfuhr er, dass Nebukadnezar seine Heimatstadt Jerusalem völlig vernichtet hatte, inklusive dem Tempel. Gott gab aber Hesekiel Hoffnung, er gab ihm ein Gesicht und zeigte ihm, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Hier ist, was Hesekiel im Gesicht sah. Der Tempel sollte groß, imposant. Jede Außenmauer sollte etwa 300 Meter lang sein. Eine äußerst eigenartige, aber wichtige Eigenschaft des Tempels in diesem Gesicht war der Strom, der aus dem Tempel floss. Er führte mich, er spricht hier von seinem himmlischen Begleiter in Hesekiel 47, 1, der Engel. Er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Wir sehen dieses Wasser im Bild. Das Bild zeigt ein Modell des Tempels von Hesekiel. Nun, das Wasser war deswegen eigenartig, weil es auf dem Tempelberg keine natürliche Wasserquelle gibt. Eigenartig auch deswegen, weil dieses kleine Bächlein, das beim Altar anfing und aus dem Tempel floss, immer größer werden sollte, bis es das ganze Jordantal bewässern sollte und aus dem Toten Meer einen lebendigen Binnensee machen würde. Hier ist, was er schrieb. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er, das ist sein himmlischer Begleiter wieder, er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, das heißt östlich, und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Dieses Wasser sollte nicht nur Leben in das eher trockene Palästina bringen, sondern sollte auch als Heilung für kranke Menschen in der Gegend dienen. Und an dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Somit sollte der Tempel nicht nur das Land fruchtbar machen, sondern auch einen heilenden Einfluss auf Menschen in der Umgebung haben. Hesekiel muss sich gefreut haben, als er dieses Gesicht bekam. Denn dieser detaillierte Plan für den Aufbau zeigte Gottes Absicht mit Israel nach der Rückkehr ins Heimatland. Aber dieser Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah, wurde nie gebaut. Die Juden blieben etwa 70 Jahre in Babylon, bis sie unter dem Perserkönig Kyros zurückkehren durften. Sie durften ihr Land wieder in Besitz nehmen, Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen, hatten mit ihren beschränkten Ressourcen nicht die Möglichkeit, dieses Prachtstück zu bauen, das Hesekiel vorhersagte. Im Gegenteil, als der Tempel etwa 515 eingeweiht wurde, haben Priester geweint. Viele aber von den Priestern und Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein legte, und zwar mit lauter Stimme. Über die Gesichter von diesen alten Menschen flossen die Tränen, denn der wiederaufgebaute Tempel, der zweite Tempel, besaß weder die Schönheit des ersten, des Tempels Salomos, noch war es das Prachtstück, das Hesekiel in seiner Vision sah. Was ist passiert mit diesem zweiten Tempel? Etwa 500 Jahre diente dieser Tempel den Israeliten als Anbetungs- und als Opferstätte, und dann etwa 20 Jahre vor der Geburt Jesu fing König Herodes an, diesen eher bescheidenen Tempel komplett umzubauen. Die Renovationen, die Herodes unternahm, machten den Tempel zu einem Prachtstück, zu einem der schönsten Gebäude außerhalb von Rom damals. Dies war der Tempel, den Jesus kannte, aus dem er die Geldwechsler hinaustrieb. Aber trotz den Renovationen von Herodes war er nicht der Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer diesen Tempel völlig zerstört. Seither ist er nie wieder aufgebaut worden. Alles, was von dem damaligen Tempel übrig blieb, ist die Umgebungsmauer oder ein Teil von der Umgebungsmauer, die sogenannte Klagemauer. Auf dem damaligen Tempelberg steht heute die Al-Aqsa-Moschee und der sogenannte Felsendom. Beide Bauwerke des Islam. Somit ging das Gesicht von Hesekiel nie in Erfüllung. Der segensbringende Strom, der aus dem Altar hätte fließen sollen, ist nie Wirklichkeit geworden. Und deswegen sagen viele Evangelikale heute, wie in dem Zeitungsartikel, den ich am Anfang zitierte, dass der Tempel gebaut werden muss. Gott hat es vorhergesagt. Und Gottes Wort kann nicht gebrochen werden. Sie glauben, dass der Tempel neben dem Felsendom auf dem Tempelberg stehen sollte. Und diese Überzeugung haben sie, weil sie bibelgläubig sind. Die Prophetie Hesekiels war göttlich und Gottes Wort kann nicht gebrochen werden. Römer 9, Vers 6. Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor ihre Gültigkeit. So verständlicherweise sagen viele bibelgläubige, aufrichtige Christen, der Tempel wird eines Tages wieder aufgebaut. Als Siebenten-Tags-Adventisten unterstützen wir diese Theorie nicht. Wir glauben nicht, dass der Tempel wieder aufgebaut werden muss. Wir glauben nicht, dass auch wenn der Tempel wieder aufgebaut werden sollte, dass es eine Erfüllung von alttestamentlichen Vorhersagen ist. Und die Frage ist, warum? Ist es, weil siebenten Tags Adventisten nicht mehr das prophetische Wort glauben? Nein. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ist es, weil siebenten Tags Adventisten gewisse Teile der Bibel akzeptieren und andere ignorieren? Auch nicht. Die Bibel ist Gottes Wort von A bis Z. So, wieso nehmen Siebenten-Tags-Adventisten einen anderen Standpunkt ein als viele andere aufrichtige bibelgläubige Christen? Zwei Fragen müssen wir stellen, wenn wir unerfüllte alttestamentliche Vorhersagen betrachten. Und die Vorhersage vom Tempel ist eine unerfüllte Vorhersage. Zwei Fragen müssen wir stellen. Erstens, hängt die Erfüllung von Bedingungen ab? Und die zweite lautet, weist das Neue Testament auf einen Antitypus zum alttestamentlichen Typus hin? Die Antwort auf die erste Frage in Bezug auf den Wiederaufbau des Tempels ist klar. Alle Propheten im Alten Testament weisen darauf hin, dass Gottes Plan für Israel von Bedingungen abhing. Ich nehme ein kurzes Wort als Beispiel. Jeremia 18, 7. Einmal rede ich über ein Volk, über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. An wen denkt ihr, wenn ihr das lest? Jonah, Ninive. Der Text geht aber weiter. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen, tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört. So lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Wenn Gott redet, passiert nicht immer das, was er vorhersagte. In gewissen Fällen hängt die Vorhersage von Menschen ab, von der Annahme oder von der Ablehnung seines Wortes. Anders gesagt, biblische Prophetie kann an Bedingungen geknüpft sein. Und das ist das Erste, das wir berücksichtigen müssen, wenn es um alttestamentliche, unerfüllte alttestamentlichen Vorhersagen geht. Die Erfüllung geht in vielen Fällen vom Glaubens, hängt vom Glaubensgehorsam ab. Leider, so bestätigte Jesus, dass Israel, war Israel ungehorsam. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Und dann wieder. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch Juden weggenommen und eine Nation gegeben werden, die seine Früchte bringt. Als Antwort auf die Frage hängt diese Vorhersage von Bedingungen ab, müssen wir sagen, ja, und Israel war ungehorsam. Die zweite Frage, finden wir ein Antitypus zum Tempel, zum alttestamentlichen Typus? Diese Frage ist auch nicht schwierig zu beantworten. Wenn wir unsere Konkordanz zur Hand nehmen und das Wort Tempel aufschlagen, dann finden wir etwas Faszinierendes. Wir finden immer wieder, dass das Neue Testament den Tempel im Alten Testament als ein Typus hinweist. Der alttestamentliche Tempel ist ein Typus für das himmlische Heiligtum, lesen wir im Hebräerbrief. Paulus bestätigt, dass der alttestamentliche Tempel ein Typus ist für unseren Körper. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Aber nicht nur. Der Tempel ist laut den Worten Jesu auch ein Typus für Christus selbst. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. Deswegen heißt diese Predigt Parallelen. Jesus ist die neutestamentliche Parallele zum alttestamentlichen Tempel. Wenn wir ihn haben, dann brauchen wir den alttestamentlichen Tempel nicht mehr. Und das ist der springende Punkt. Wofür muss der Tempel wieder aufgebaut werden, wenn ich Jesus habe? Ich möchte zusammenfassen. Gottes Vorhersagen bezüglich Israel waren bedingt. Das bedeutet aber nicht, dass seine Vorhersagen keine Gültigkeit mehr haben. Unerfüllte Vorhersagen wie der Tempel von Hesekiel bildeten ein Typus, die auf den Antitypus Jesus hinweisen. Wir brauchen diese Vorhersagen jetzt nicht mehr wortwörtlich zu nehmen, weil Jesus selbst diese Vorhersagen erfüllt. Sie werden somit herrlicher, edler als das, was man unter dem alten Bund sich vorstellen konnte. Wir werden nächste Woche in der Predigt auf die Frage des Typus und Antitypus eingehen. Wir werden dabei sehen, wie Jesus die Vorhersage über den neuen Tempel von Hesekiel und seinen Strom und seine heilende Wirkung erfüllt. Wir werden dabei sehen, wie Jesus tatsächlich das Zentrum des Alten Testaments ist. Wir werden die Wahrheit dieser Worte erkennen. Die sind's, die von mir zeugen. Wer nächste Woche nicht dabei sein kann, wird die Möglichkeit haben, die Audioaufnahmen dieser Predigten auf der Homepage dieser Gemeinde herunterzuladen. Aber für heute möchte ich hier schließen. Lade euch ein, das Alte Testament mit einem Auge auf Jesus zu lesen. Wenn ich so sagen darf, lade ich euch ein, zwischen den Zeilen des Alten Testaments zu lesen, und zwar mit der Frage, was sagt mir dies über Jesus? Denn sie sind's, die von ihm zeugen. Gottes Segen dabei wünsche ich euch. Amen.